Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 35 und unser Thema der Woche lautet Megatrends. Doch zuvor ein großer Trend. Philipp, wie war deine Woche?
Ja, mega. Genauso wie unsere Folge heute wird. Also ja, ich war in Hamburg, ich war endlich mal wieder unterwegs. Ich war an der Alster. Es war doch sehr, sehr schön und schön lecker Fisch gegessen. Also war super. Was auch super wäre, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung geben würdet und einen Daumen nach oben. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Nehmt auch an der Diskussion der Woche teil. Es war echt viel los diese Woche, auch bei der Diskussion. Kommen wir aber später nochmal dazu. Und wir bedanken uns bei allen Spendern dieser Woche. Einmal bei der Silvane.
Beim Roger.
Und beim Ulrich. Vielen lieben Dank. Ihr helft uns damit enorm. Marcel, wie war denn eigentlich deine Woche?
Ja, meine Woche war doch recht spannend. Ich habe wieder viel gearbeitet und ich freue mich, dass es jetzt so endlich wieder in die Normalität geht, rein beruflich natürlich.
Ja.
Und ja, so kann es weitergehen. Steig mal ein mit den Themen der Woche.
Ja, gerne.
Was hast du uns mitgebracht? Hat uns bewegt und ich fand es erstmal klasse, das erste IPO in Deutschland ist positiv verlaufen. Exasol, den meisten sagt das bestimmt gar nichts, ist ein Datenbankanbieter aus Nürnberg.
Aus Nürnberg?
Ja, also gar nicht so weit weg von uns jetzt,
ja. Philipp.
Aber ja, die starteten die Aktien gleich mal 50% über dem Ausgabepreis, auch wenn sie dann die Folgetage etwas eingekracht sind, wenn man so möchte, ist das ja durchaus schon mal positiv. Exasol baut mit dem Erlös den Vertrieb, Marketing und Forschung und Entwicklung aus. Außerdem, erst kürzlich an die Börse gegangen, JDE Peet's. Also wir kennen es unter Jakobs Krönung, also die Kaffeesorte,
ja die Krönung,
ne?
Ja, ne?
Aber eben auch sowas wie, ja diese Kaffeepads, ne, Senseo.
Tassimo.
Tassimo ist mit dabei, genau. Die sind auch an die Börse gekommen, haben also auch da fulminant abgeliefert. Und noch ein weiterer, der geplant ist oder weitere, die geplant sind, sind Pharma SGP, ein Schmerzmittelhersteller, Siemens Energy, sagt uns natürlich auch was.
Ja.
Und ja, dann hoffentlich kommen auch noch ein paar mehr.
Also ich bin gespannt, auch dieses Jahr wird es ja wirklich mal so aufgrund von Corona mal wirklich interessant. Es sollen ja noch große kommen eigentlich. Ich weiß nicht, hast du was gehört, ob Airbnb noch kommen soll?
Ich glaube, die werden wieder verschieben aufs nächste Jahr, vermutlich, weil die hatten jetzt ja richtig Probleme.
Ja, also das wird doch spannend werden. Dann wird für mich auch spannend in Deutschland, wird der Herr Samwa die Rocket Internet von der Börse nehmen oder nicht? Das wird auch nochmal eine ganz interessante Sache. Die Hauptversammlung von der Rocket Internet muss ja ein Desaster gewesen sein. Also wirklich total lustlos, total langweilig soll er da gesessen haben. Und viele vermuten ja, er will jetzt den Aktienpreis drücken, um die restlichen Aktionäre einfach rauszukaufen, weil er müsste ungefähr aktuell nur noch so knapp 2 Milliarden Cash aufbringen, um die Aktionäre, die Verbleibenden, rauszudrücken und hätte noch mehr als 4 Milliarden auf dem Konto liegen bei der Rocket Internet. Und das ist dann natürlich wäre ja ein super Deal für ihn, oder?
Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht so sehr mitbekommen. Ja. Aber ist schon irgendwie auch blöd, wenn du als Anleger von Rocket Internet die große Hoffnung hast, dass hier ein großes Unternehmen heranwächst und dann solche Ambitionen.
Da sieht man aber auch wieder, was wir auch manchmal sagen, ne? Kenne das Unternehmen und wenn von einem Unternehmen, wir haben es ja auch bei TeamViewer gesehen, wenn von einem Unternehmen mehr als 50% der Aktien in festen Händen sind, ist das immer ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig, weil klar, man hat einen starken Ankeraktionär, aber vielleicht hast du auch einen viel zu starken Ankeraktionär. Ich denke, das ist auch etwas, was zum Beispiel Beiersdorf, hier ist ja die Familie Herz auch ganz stark mit involviert, die halten auch mehr als 50% aller Aktien. Ja, warum sollen die großen Mehrwert für andere Eigentümer als für sich selber generieren, ne?
Ja, ist immer so ein leichter Beigeschmack, ne?
Ja. Ich habe ein weiteres Thema mitgebracht diese Woche und das ist das Unternehmen Nordex. Sie haben einen Auftrag von Innogy erhalten über die Lieferung von 27 Megawatt für den Windpark Jünich A44N. Die Nordex-Aktionäre hat es gefreut und einige neue in den Markt gelockt, plus 10% ging es direkt hoch. Am Vortag gab es sogar nochmal eine positive auch Einschätzung von einem Analysten und die Aktie hat sich jetzt innerhalb von einem Monat um fast 20% verbessert, aber auf 5-Jahres-Sicht minus 59,4%. Also man muss immer noch das im Verhältnis sehen. Die Aktie stand mal bei über 30 Euro und derzeit bei 9 Euro. Vielleicht ist das ja auch so eine sogenannte Bouncing Cat, also die Katze springt noch einmal kurz hoch. Aber was man sagen muss, die Windkraft ist in Deutschland auf dem Vormarsch. 1998 hatten wir einen Windkraftanteil von unter 1% und 2019 waren es schon 21,1% und in Quartal 1, in Q1 2020 34,9%. Also der Ausbau wird hier doch schon enorm vorangetrieben. Letztes Jahr haben wir ja immer viel gehört, dass viele Menschen sich so echauffieren, dass die Windkrafträder eigentlich 30 Kilometer von der nächsten Hütte weg sein sollen. Aber es scheint doch voranzugehen, oder? Wie siehst du das?
Ja, hier gibt es ja eigentlich doch schon noch relativ viele Flächen, die eben auch nicht unbedingt allzu sehr bewohnt sind. Vielleicht sind dort auch diese Windparks, die teilweise entstehen. Ja, ich glaube, es wird trotzdem schwierig in Deutschland, ganz einfach, weil die Gegenwehr sehr hoch ist. Ich glaube, dass Solarenergie relativ besser akzeptiert ist.
Ja, warte mal ab, nochmal ein Top der Woche, hat auch nochmal was damit zu tun.
Ja.
Es ist doch ziemlich interessant, du wirst überrascht sein.
Ja, aber das, bin mit Nordex nicht so richtig warm geworden. Ich habe die damals im Brexit gekauft und bei 24 Euro. Und naja, ihr wisst ja jetzt alle, wo die steht und habe die dann irgendwann mal teuer verkauft. Aua. Ja, apropos Tencent. Ja, also nee, habe ich nicht verkauft, aber Tencent ist ein weiteres Thema und die planen richtig dolle zu investieren. 70 Milliarden Dollar stehen zur Verfügung, um in den kommenden 5 Jahren in verschiedenste Infrastrukturen der Cloud, Künstliche Intelligenz und auch Cybersecurity hier zu investieren und dann einfach wirklich ein bisschen voranzukommen. Vielleicht der Neukunde für CrowdStrike, da sind wir ja beide investiert, ne? Ja, wäre durchaus nicht schlecht. Und Tencent kommt dem einfach der chinesischen Regierung nach, die fordert ja richtig zu investieren und da ordentlich an Wachstum teilzuhaben auf der ganzen Welt. Ja. Die Aktie reagierte natürlich freundlich, ist ja auch auf Allzeithoch ausgebrochen, nachdem sie jetzt erstmal wieder etwas konsolidierte.
Kann man aber auch jedem nur empfehlen, nächste Woche schon in unserem Podcast, merkt euch das, einzuschalten. Da gibt es nämlich den Depot-Rückblick für Mai. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, CrowdStrike wird wieder mit einer meiner Top-Aktien sein. Auch wahrscheinlich ein Top-Unternehmen bei dir im Depot. Ich habe es ja leider noch nicht. Bin sogar am Überlegen, ob ich einen Sparplan starte.
Ja.
Amazon. Amazon hat ja einen Klimafonds aufgelegt, der jetzt erstmalig außerhalb der USA investiert hat. Und wo hat er investiert? In Berlin. Also schon interessant. Und sie haben einfach mal so 3,75 Millionen Euro an drei Urban Greening Projekte gespendet. Das heißt, man bepflanzt Brach- und Grünflächen und möchte damit einfach wieder mehr Artenvielfalt in die Städte bringen. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Ist ja ein großer Arbeitgeber. Auch natürlich auch in Deutschland, muss man auch so sagen. Und klar, die CO2, was sie dort ausstoßen, das ist schon viel. Sie wollen ja bis 2040 klimaneutral sein. Aber ich finde doch, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und klar, jetzt werden einige wieder sagen, Mensch, die machen so viele Umsätze und so viele Gewinne. Ja, auch, aber es ist besser, 3,75 Millionen Euro auszugeben, als gar nichts auszugeben, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Und der Fonds ist ja viel größer. Das ist ja bloß ein Projekt, was jetzt in Deutschland ist, also sprich weltweit. Und das Klima ist ja nur, weiß Gott, weltweit. Dann, ja, ist das ja doch ein feiner Schachzug.
Ja. Ne?
Ja, Hertz meldet Insolvenz an in den USA. Und das aufgrund der drückenden Schuldenlast durch eben genau das Coronavirus und des darauf folgenden Lockdowns. Der Betrieb wird natürlich weitergeführt. Und jetzt möchte man natürlich in Eigenregie das ganze Unternehmen neu aufstellen. Irgendwie interessant fand ich, dass das internationale Geschäft nicht betroffen ist. Also Australien und Co. und noch ein paar andere Länder funktionieren einfach weiter. Ne? Das läuft. Ja, es ist eigentlich ein Beispiel der hohen Überschuldung. 19 Milliarden US-Dollar haben die als Schuldenberg. Das ist doch, ich finde das Wahnsinn.
Ja, also das ist schon echt
richtig
viel,
viel. Und ich wusste auch nicht, dass Hertz schon so lange da ist. 102 Jahre Historie haben sie bisher ja, zu verzeichnen und jetzt soll die Insolvenz sein. Naja, mal sehen, wie die Restrukturierung funktioniert. Ich sehe hier eine Chance, gerade in den USA, für Sixt, denn USA ist ja auch der Wachstumsmarkt von Sixt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch dieser Markt der E-Mobilität oder dieses autonome Fahren, da werden eh nicht alle Vermieter überleben. Es wird da hier viel mehr Lösungen noch geben und auch viel mehr Konsolidierung. Ganz ehrlich, natürlich hat die Familie Hertz nichts mit der Familie Hertz, die bei Beiersdorf investiert ist, auch zu tun.
Das stimmt.
Apropos auch noch Autos. Diese Woche ist ein bisschen untergegangen. Es gab einen ganz schönen Machtkampf in unserer Autostadt in Wolfsburg. Und Herbert Diess, muss man ganz klar sagen, steht aktuell völlig mit dem Rücken zur Wand. Die IG Metall geht offen innerhalb des Konzerns. Also fangen sie an, Druck auf Diess aufzubauen, weil, wusstest du das? Es gibt einen Produktionsstopp beim Golf 8, beim E-Golf und beim Tiguan. Weil hier muss wirklich überpaced worden sein, also über, also dass man viel zu schnell entwickelt hat, ohne wirklich zu testen, zu kontrollieren. Und jetzt müssen Software-Updates eingespielt werden, was jetzt einfach wirklich im Moment das ganze Ding vor die Wand gefahren hat. Und da hat auch der Bernd Osterloh, der Betriebsratschef, hat auch gesagt, wenn man mit dem Golf von VW, das ja so ein bisschen so die Pulsschlagader ist, so umgeht, dann hat man eigentlich es auch nicht verdient, CEO von VW zu sein. Und ohne das Veto von Porsche wäre Herbert Diess vermutlich aktuell jetzt heute zum Freitag nicht mehr Vorstandschef von VW. Aber es ist von mir, bei mir völlig vorbeigegangen.
Ja, habe ich heute auch nichts gelesen von.
Also
sehr interessant.
Das auf jeden Fall. Was aber, ich hatte ja vorhin schon gesagt, warte noch mal kurz ab zu Top und Flop der Woche. Mein Top der Woche. Und ich finde es wirklich gut. Ökostromanteil in Deutschland ist erstmalig über 50%. Plus 15% im ersten Quartal. Im Vergleich zu 2019. Und hier lag der Anteil von Ökostrom in Deutschland bei 51,5%. Und jetzt hast du ja gefragt, wegen den wichtigsten Quellen, und da hast du ja gesagt, du denkst ja, dass Solar zum Beispiel da viel mehr dabei ist. Aber jetzt halte ich fest, in den Top 4 ist Solar gar nicht dabei. Hättest du das gedacht?
Nein, tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Also Top 1 ist die Windkraft mit 34,9%. Dann kommt die Kohle mit 22,3%, Erdgas mit 12,7% und die Kernenergie mit 11,6%. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, hätte ich gar nicht so gedacht, aber vielleicht liegt dann auch noch hier ein bisschen das Potenzial fürs Wachstum natürlich auch von Solar. Und eine sehr, sehr spannende Aktie, wie ich finde, ist die 7C Solarparken. Das ist ein Betreiber von Solarparks in ganz Deutschland, die bauen die und verwalten und betreiben die auch selber.
Kann man anlegen?
Kannst du anlegen, kannst du Aktien von kaufen, natürlich auch die Nordex, dein Loser.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war mal durch Zufall auf deren Hauptversammlung. Ich war mal in Köln im Hotel und da haben die in dem Hotel die Hauptversammlung gehalten und ich bin da so lang gelaufen, wollte gerade zum Sport und bin da auszusehen an diesem Konferenzraum und stand da mitten in diesem Konferenzraum auf einmal. So bin ich überhaupt auf die 7C Solarparken gekommen und da haben die gerade ihre Hauptversammlung gehalten, da vor 30 Aktionären.
Süß.
Das ist schon, ich glaube, 4 Jahre knapp her. Ja. Also, aber sie wachsen und wachsen und wachsen.
Ja, apropos wachsen und wachsen, wachsen. Vielleicht noch andere Vertreter, wo ich ein großer Fan bin, auch teilweise investiert bin, ist Enphase Energy und SolarEdge, die SolarEdge aus Israel und Enphase Energy sind ja die Amerikaner.
Ja.
Die haben ja wirklich tolle Margen mittlerweile, extremes Wachstum, über 100% Umsatzwachstum bei Enphase von Quartal zu Quartal der jeweiligen Jahre. Also hier ist, denke ich, auch noch eine gute Chance und vor allen Dingen SolarEdge ist ja auch in Deutschland recht stark verbreitet.
Was ich schön finde, also ich persönlich suche auch jetzt nochmal nach so einem Investment, weil ich finde es auch einfach schön, ne? Ich bin ja so jemand, ich lebe dieses, oder ich finde, man muss das immer leben, so Aktionär zu sein. Das ist, du siehst es heute, bei mir gibt es nur noch Pepsi zu trinken. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten zum Podcast für nächste Woche. Aber das ist auch so, da freust du dich einfach, wenn die Sonne draußen scheint und du weißt, Mensch, ich bin jetzt investiert und meine Solarparks, die laufen jetzt eigentlich ganz gut.
Ja, vor allem, wenn ich auch sehe, was du gerade hier mit als wichtige Quellen mitgebracht hattest, dass nach der Windkraft eben Kohle, Erdgas und Kernenergie die nächsten, das sind ja alles welche, die ersetzt werden müssen. Das heißt, hier muss man ja dann relativ nah Richtung Geothermie, Solarenergie und natürlich auch Windkraft weiter ausbauen. Ich denke, hier sind Chancen da.
Auf jeden Fall. Also,
und da ja sowas wie SolarWorld damals kaputt gefahren wurde, gibt es eben jetzt noch ein paar, die wirklich Gewinne schreiben können und das ohne Subvention.
Genau.
Nicht schlecht, apropos nicht schlecht, mein Top der Woche ist das Verhalten der Lufthansa. Ja, kontrovers könnte man das jetzt diskutieren, haben wir ja auch schon gemacht.
Im Vorgespräch, ja.
Genau. Was ich eben als Top sehe, ist, dass der Herr Spohr, der CEO, das Rettungspaket von Deutschland, von der Bundesrepublik als Angebot, eben nicht einfach mal so durchwinkt, damit das Unternehmen gerettet ist, sondern erwägt, das Angebot nicht anzunehmen, weil man sonst eben Slots, wo man startet und landet, abgeben müsste. Und das warum? Weil die Europäische Kommission sagt, die Frau Vestager, dass man Slots abgeben müsste, weil man hier nicht nur Kredite gibt, wie bei Alitalia und Air France, sondern weil man hier auch das Kapital erhöht. Das ist eine Kapitalerhöhung, dass Deutschland quasi da einen gewissen Betrag mit reinbringt. Und das wäre ein Wettbewerbsvorteil, kann man auch verstehen. Und dass man deswegen wegen diesem Wettbewerbsvorteil dann Slots abgeben muss an die Konkurrenz. Und ich finde es erstmal gut, dass die Lufthansa sagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist für uns kein Mittel, einfach schon deswegen, weil man auf der Hauptversammlung noch gesagt hat, dass man Wettbewerbsvorteile nicht einbüßen möchte. Man möchte raus aus diesen aus der Staatsbeteiligung, aber ohne Wettbewerbseinbußen. Und das wäre jetzt schon wieder gebrochen, also nur wenige Wochen nach der Hauptversammlung, wenn man dieses Angebot direkt angenommen hat. Jetzt ist man natürlich auf der Position, dass man sagt, so, wir lehnen das ab und die Bundesrepublik, also auch die Politiker, die sich dafür aussprechen, wie zum Beispiel der Herr Scheuer, die sagen, dass die EU-Kommission da ein Auge zudrücken soll, weil man einfach natürlich keine Marktanteile verlieren möchte und die Steuergelder sollten ja auch nicht gleich wieder in ein Unternehmen investiert werden, was dann noch größere Probleme kriegt, obwohl sie eigentlich gerettet werden. Ja. Das finde ich top. Also die Reaktion aufgrund der Wettbewerbssituation, wie du es schon gesagt hast, ist das vielleicht jetzt nicht also ganz so toll.
Also der Deal, ich persönlich jetzt aus dieser anderen Sicht, wie schon gesagt, finde ich es gut, dass die Bundesregierung sich da wirklich günstig reinkaufen würde. Also aktuell steht die Lufthansa-Aktie bei 9 Euro so knapp. Wir als Steuerzahler würden so unter 3 Euro kaufen können. Klar, Kapitalerhöhung 20%. Ich glaube aber, es ist wichtig für die Lufthansa, jetzt einen Ankeraktionär zu finden. Also, wenn es der Staat nicht werden soll, okay, aber, und das ist ja etwas, was der Staat auch mit eingebaut hat, ein Sicherheitsinstrument, dass sie sagen, sie halten sich zurück bei der Mitsprache. Aber sie platzieren noch eine Wandelanleihe, wo sie nochmal gleich 5,1% kaufen könnten, was natürlich somit auch ihnen ein Veto geben würde bei allen Übernahmen, die da kommen. Und das ist für mich so ein Punkt, ich weiß nicht, oder man muss ja sagen, die Lufthansa ist wirklich gut aufgestellt, wie du es schon sagst, auch durch den Wettbewerb. Aber wenn da jetzt ein aktivistischer Investor reingeht, ein Hedgefonds, dann kann das auch ein ziemliches Blutbad werden, wenn jetzt die Lufthansa zum Beispiel sagt, sie macht eine Insolvenz immer in Eigenregie zum Beispiel. Da sehe ich doch auch große Risiken mit verbunden.
Ja, aber solange die Deal-Verhandlung noch läuft, wird das ja keiner machen können, weil da ist auch eine gewisse Sperre drin. Ne?
Das stimmt, aber
was denkst du, wie es ausgeht?
Ich glaube, der Staat wird sich beteiligen. Ja. Ich glaube, man wird weniger Slots abgeben müssen. Es wird wahrscheinlich wieder ein Kompromiss. Das ist wieder, wenn es beiden wehtut. Aber wir haben ja auch heute gehört, dass das Problem ist eigentlich, das klingt ja nicht viel. Man müsste, glaube ich, 100 Slots abgeben. Nee, noch nicht mal 20 Slots.
Das sind 100 Flüge am Tag.
100 Flüge am Tag, aber das sind Zubringerflüge für die langen, profitablen Langstreckenflüge. Und das ist, glaube ich, es wird einen Kompromiss geben.
Genau, also es sollte ja nicht die Lufthansa lange schaden. Es soll ja schnell wieder auf die Beine kommen, damit eben der Staat sich wieder heraushalten kann. Also es wird passieren, nur unter besseren Bedingungen für die Lufthansa.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Staat will sich da auch nicht nochmal so ein Waterloo einbüßen wie auch 2009 mit den Banken. Man kann das nicht vergleichen, aber das ist immer noch in der Erinnerung einfach von den Leuten, von uns Bürgern.
Von den Steuerzahlern, klar.
Genau. Wenn die Lufthansa wieder hochfliegt, kann man natürlich auch wieder runterkommen. Und ein Unternehmen, was mein Flop der Woche ist, und das wird vielen jetzt wehtun, ich war selber gestern auch nochmal da, habe ein leckeres McFlurry gegessen, ist McDonald's. Du musst dir mal vorstellen, McDonald's hat ungefähr 38.695 Restaurants. Von diesen 38.695 gehören ihnen noch nicht mal mehr 10%. Nur noch 7% sind in eigener Hand, der Rest wurde 2014 verkauft. Also an Franchise-Nehmer, die zahlen nur noch eine Gebühr, dafür, dass sie sozusagen von McDonald's lizenzieren dürfen und all solche Sachen. Und jetzt ist das größte Problem, was hat McDonald's mit dem Erlös gemacht? Sie haben Aktien zurückgekauft bis zum Umfallen und die Dividende erhöht. Was ist passiert? Aktienkurs plus 130%. Dividende je Aktie plus 44%, auch super. Gewinn je Aktie, natürlich dadurch, dass du die Aktien zurückgekauft hast, ist der Gewinn, der eigentlich nicht groß gestiegen ist, ist aber höher geworden je Aktie, weil natürlich die Anzahl der Aktien kleiner geworden ist, ging hoch von $4,82 auf $7,88. Insgesamt hat McDonald's 50 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgegeben, also in Form von Aktienrückkäufen und auch in Form von Dividenden. Jetzt ist aber das große Problem, 31,1 Milliarden Dollar waren aus Gewinn, 18,9 aus Schulden. Das heißt, man hat so viele Aktien zurückgekauft, wie es nur geht, hat jetzt einen negativen Buchwert und jetzt liegen die Gesamtschulden bei 33 Milliarden Dollar. Das sind 150% des Umsatzes. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wenn McDonald's eine Kampagne starten will, die haben kein Geld, also kein Eigenkapital. Die wollen eine Marketingkampagne stellen. Irgendwas machen. Dann müssen die zu einer Bank gehen. Und jetzt gehst du mal zu einer Bank und sagst, hey, ich habe zwar 33 Milliarden Dollar Schulden. Oh, mein Cashflow ist jetzt auch wegen Corona zusammengebrochen. Ich habe ja nur noch 7% aller Filialen. Also weil viele ja immer sagen, Mensch, das ist ja so ein Immobilienmogul, sind sie aber nicht mehr. Und das muss man jetzt einfach mal, ihnen gehört nicht jede McDonald's-Filiale.
Also die McDonald's-Filialen, auch die Häuser, gehören den Franchise-Nehmern.
Genau, okay. Richtig. Also das wird alles lizenziert. Es ist nicht mehr so wie früher, dass McDonald's sämtliche Grundstücke besitzt. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Und wenn McDonald's, wenn das so weitergeht, kann hier in eine enorme Bredouille kommen. Vielleicht sogar sehen wir auch hier mal eine Dividendenkürzung. Das ist wirklich, also ich muss sagen, McDonald's hat hier wirklich, klar, auf kurzfristig haben sie hier wirklich gedrückt, gepusht. Aber es wird schwer für McDonald's jetzt, den Kopf dort aus der Schlinge zu ziehen. Und es gibt Analysten, die gehen davon aus, dass es sogar ein Rettungspaket für McDonald's geben könnte.
Ja, vielleicht auch ein guter Anlass, um die Dividende zu kürzen.
Ja, und die Frage ist aber, ist McDonald's systemrelevant?
Naja.
Manche ja schon, ne?
Ja, für dich ja auch, ne? McFlurry ja, ist immer gut.
Auf jeden Fall, ja.
Immer gut.
Aber ja. Es ist schon, ich war doch ein bisschen überrascht, das so von McDonald's zu lesen und kann da jedem nur sagen, Obacht, es gibt ja einige, die schwärmen über McDonald's, wie als wäre es ihr eigenes Unternehmen. Aber wenn du ein Unternehmen hast mit einem negativen Buchwert dann und du kaufst Aktien von dem Unternehmen, du kaufst kein Eigenkapital. Du kaufst eigentlich nur eine Haftung für Schulden. Und das ist etwas, weil als allererstes sind die Anleihengeber dran, die Gläubiger und ganz am Ende kommst du als Aktionär. Also wirklich, passt bitte auf, wenn ihr euch McDonald's-Aktien kauft, so schön, wie ihr das Unternehmen findet und so schön, wie ihr das auch findet, in eine McDonald's-Filiale reinzugehen oder auch das Essen, wie gut es euch schmeckt. Aber wirklich, hier muss man einfach nur höllisch aufpassen, wenn man sich an Schulden mit beteiligt.
Ja, das klingt schon interessant. Und es ist mal schön zu wissen, ne? Weil McDonald's ist ja eigentlich immer so ein Standing. Naja, mein Flop der Woche ist der Rettungsplan für die südeuropäischen Länder in Höhe von 750 Milliarden Euro Hilfspaket, was die EU jetzt so abstimmt, was Deutschland und Macrons und Frankreich eben zusammen jetzt hier auf den Punkt gebracht haben. Und das wollen die jetzt durchboxen. Ich hoffe, dass Niederlande, Schweden und auch Österreich mit dem Herrn Kurz da ein Veto einlegen können, ein erfolgreiches. Warum? Das ist eine sehr, sehr tiefe und weite Geschichte, aber wir würden am Ende doch diese ganze Zeche zahlen, die wir hier an die Südländer abgeben, an den größten Teil, am Ende sogar aufgrund der wirtschaftlichen Folgen werden wir noch mehr von der Hälfte bezahlen müssen. Und das erklärt auch Dr. Daniel Stelter immer wieder sehr schön in seinem Podcast Beyond the Obvious. Ja. Wir hören das ja weiter, ne? Und kann ich nur jeden Mal
jeden Sonntag.
Genau, jeden Sonntag kommt aber eine Folge. Kann man eigentlich nur raten, da mal allgemein volkswirtschaftliche Bildung über den Ökonom mal zu hören und zu konsumieren. Finde ich mal sehr spannend und auch seine Ansicht über so ein Hilfspaket ist schon echt immer spannend, aber auch erschreckend. Macht auch ein bisschen traurig.
Ja, auf jeden Fall.
Dass die Politik so wenig Wirtschaftswissen hat.
Ja, er war ja auch bei Markus Lanz die Woche.
Stimmt.
Da hat er auch ganz schön den Ralf Stegner von der SPD in der Luft zerfetzt.
Na klar, wenn ein echter Experte da ist und dann ein Stegner, der wirtschaftswissenschaftliche, ist ja eine Wissenschaft. Ne? Das ist wie bei den Virologen, es ist eine Wissenschaft, so Fakten, und so ist es. Ja. Es gibt Fakten, die werden aber bei Wissenschaftlern von Wirtschaft überhaupt nicht richtig für voll genommen.
Es war eine ganz interessante Aussage, fand ich von ihm, wo er sagte, der Ökonom möchte, dass alle reich werden.
Genau.
Die SPD möchte umverteilen.
Richtig.
Das war eigentlich so der ganze Kernpunkt dieser ganzen Aussage. Wir hatten auch, apropos Aussage, eine Umfrage der Woche. Und da ging es darum, wie ist deine Strategie, Taktik an der Börse, Bezug nimmt auf unser Börsen-ABC und natürlich auch auf den Podcast von letzter Woche. Und da war eine echt rege Beteiligung. Ich kann jedem nur mal empfehlen, schaut euch nochmal die Kommentare an bei uns in der Facebook-Gruppe, auch unter YouTube. Da ist ja, war ja alles mal dabei.
Ne? Sehr interessante Ansätze.
Ja, von Gerd Kommer, ETFs, Charttechnik, wo du ja auch viel dabei bist, Dividendenstrategien, fundamental. Also wirklich, schaut gerne mal vorbei. Und Marcel, was haben wir denn eigentlich nach diesem Podcast für eine Diskussion der Woche?
Genau, wir haben eine neue Diskussion der Woche und das ist die Diskussion um die Megatrends der Zukunft. Also was seht ihr als den Megatrend oder die Megatrends, die in Zukunft sehr stark marktrelevant sein werden?
Fangen wir direkt an. Ich habe ein kleines Quiz für dich und die Zuhörer mit meinem ersten Megatrend, den ich mitgebracht habe. Punkt Nummer 1. Laut Wissenschaftlern sind 90% des Potenzials, was wir haben, zurzeit ungenutzt in den Regionen Afrika, Asien und Osteuropa. 50-60% des genutzten Materials, was man dafür braucht, wird aktuell verschwendet. 70% der globalen Süßwasservorräte oder des Bedarfs fallen auf diese Branche. Ich rede von nicht effektiver Landwirtschaft, Verschwendung von Dünger und Verschwendung von natürlichen Ressourcen. Ich rede von, für mich, einem Megatrend Landwirtschaft. Und man muss einfach sagen, wenn ich das so höre, 90%, wir haben Hunger auf der Welt. Das musst du dir mal überlegen. Und wir sind doch immer noch in einer Diskussion darum, ob eine Firma wie Bayer, ChemChina, BASF oder DuPont Forschung an Saatgut betreiben sollte, um Saatgut resistenter zu machen. Und auch wenn eine John Deere zum Beispiel oder in Verbindung mit einer Bayer und Monsanto effektive Maschinen mit KI, mit künstlicher Intelligenz herstellt für eine effektive Landwirtschaft, da kann ich wirklich eigentlich nur jedem Gegner mal sagen, schämt euch. 90%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Hunger und verschwenden 90% Potenziale. Das ist, also ich war erschrocken, als ich das gelesen habe. Auch das ganze Thema Wasser. 70% des globalen Bedarfs fließt in die Landwirtschaft. Und jetzt musst du dir mal überlegen. 70% fließt da rein, wobei 90% uneffektiv sind. Also was du auch für Ressourcen an Wasser sparen könntest, wenn du effektive, nachhaltige Landwirtschaft betreiben würdest. Und das heißt nicht, dass du noch mit deinem Pferd den Acker umpflügst. Also ich war total überrascht. Ich weiß nicht, wie siehst du es an, nachdem ich das jetzt so präsentiert habe?
Ja, das ist schon, eigentlich sind das erschreckende Zahlen. Wenn man überlegt, 90% ist natürlich auch ein Riesenmarkt, der da jetzt noch entstehen kann. Und eigentlich könnte man sagen, diejenigen, die dagegen arbeiten, sind ja tatsächlich dann auch indirekt, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, aber doch für viele Hungertote verantwortlich.
Ja, ne? oder sie befürworten das. Das muss man ja mal wirklich sagen. Also wie kann man natürlich sowas spielen? Klar, Bayer, ChemChina, BASF, DuPont, aber man kann natürlich auch sagen, ich will auf die Technik dahinter setzen, zum Beispiel Deere & Co., also John Deere. Du hast ja gesagt, der Dacia unter den Traktoren.
Ja, das habe ich mal gehört von jemandem, der landwirtaffin ist. Ja.
Ah, okay. Oder man nimmt das alles mit einem ETF. Da gibt es von iShares den Agribusiness. Aber ich war doch ein bisschen überrascht, weil wirklich, wie gesagt, auch bis 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen auf der sein. Und wenn wir jetzt schon 90% verschwenden, da muss sich wirklich was tun. Ich glaube, das ist wirklich ein Megatrend. Und auch wenn ich das gelesen habe, kann ich wirklich nur sagen, ich bin überzeugt davon, dass Bayer eine glorreiche Zukunft hat, wenn sie alles effektiv, nützlich einsetzen. Aber hier sind so viele Potenziale, Synergieeffekte, alles, was du mitbringen kannst. Apropos, jetzt bin ich gespannt, was du für einen Megatrend mitgebracht hast. Der ist ja auch ziemlich super für meinen Megatrend,
also genau.
In Kombination.
Ja, richtig. Die Trends, das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen, sind ja auch übergreifend und stehen ja vor allen Dingen unter einer großen Überschrift namens Digitalisierung.
Ja. Ja,
also es gilt für die Landwirtschaft, aber auch für die künstliche Intelligenz, die ich eben hier mitbringe. Ist natürlich ein Begriff und er bedeutet Automatisierung von intelligenten Verhalten und dem maschinellen Lernen. Und hier werden einfach menschliche Entscheidungen und Strukturen, insbesondere wiederkehrende, und die sollen eben von Menschen nachgebildet werden. Wo ist es relevant? Viele kennen das schon. Sie nutzen Siri, Alexa, Google oder Bixby. Und das sind eben die KIs für Endverbraucher, wo man einfach ganz klassisch fragt, Alexa, wie wird das Wetter heute, ne? Oder wie spät ist es oder welche Termine stehen heute an, was gibt's Neues? Also das ist die Künstliche Intelligenz, die man schon kennt, die auch immer weiter ausgebaut ist, wird und natürlich auch mitlernt. Die Algorithmen, die man zum Beispiel von Facebook oder auch Instagram kennt, wenn man einfach mal durchscrollt, dann sieht man hier, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal Börse geliked habe, dann sehe ich danach natürlich auch Werbung aus dem Thema, also zum Beispiel einen neuen Broker oder wie auch immer. Und natürlich auch andere Seiten, die für mich auch interessant sein könnten. Also auch das ist eine künstliche Intelligenz. Aber, was ich auch sehr faszinierend finde und ein sehr großer Wachstumsmarkt ist, Anfragen von Kunden bei Firmen. Es gibt ja so so Anfragen, die sich immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel, wie groß ist der Speicher vom Handy X oder wo kann ich meinen Vertrag kündigen oder all solche Fragen, die dann aus der Automatik heraus, aus der künstlichen Intelligenz beantwortet werden über einen Chatbot, der vielleicht früher oder später sogar Gefühle erkennt. Also ist der Kunde gerade sauer? Muss ich da vielleicht einfühlsamer reden? Oder ist der relativ neutral und dem kann ich jetzt noch ein zweites Angebot machen? Oder genau solche Punkte sind da auch sehr interessant. Und natürlich auch in der Industrie, das zählt dann auch für die Landwirtschaft natürlich. Maschine X agiert über Weg A und kommuniziert mit Maschine Y. Die reagiert dann genau auf diesen Weg A und wird diesen Prozess dann einfach weiterführen. Das merkt man auch bei autonomem Fahren. Rennt einer auf die Straße, kriegt die Bremse sofort mit. Alles klar, hier muss ich jetzt bremsen, das innerhalb weniger Sekunden, da wird natürlich auch 5G eine große Rolle spielen. Ne?
Ja.
Wie kann man das spielen? Ganz klar Nvidia, die in sehr vielen Bereichen der KI und im Deep Learning, was eben das maschinelle Lernen ist, schon ja, vorbereitet sind und mit die auch Finger im Spiel haben und Vorreiter sind, genau, danke. LivePerson, die machen genau das, was ich sagte mit den Anfragen von Kunden. Das ist noch eine relative Nische, ist spekulativ, daher vorsichtig, aber ist zumindest eine Chance. Und natürlich auch die ganzen klassischen Aktien, also Amazon, Facebook, Alphabet, Alibaba, Microsoft, Netflix ja auch, selbst die haben Algorithmen, die das erkennen. Ne? Oder wenn man das einfach alles global spielen möchte, hat man natürlich auch ein ETF, Xtrackers, AI und Big Data.
Also ziemlich spannend. Ich hatte mal eine Präsentation von Alphabet gesehen. Da haben sie auch diese KI eigentlich mal gezeigt, was das so geht. Und da haben die mal beim Friseur angerufen, wo eine KI dahinter war. Die hat Termine ausgemacht, die hat gefragt, was für ein Haarschnitt. Du konntest es nicht mehr unterscheiden.
Ja,
also es war schon ziemlich krass, muss man einfach mal so sagen. Also
aber ich finde es spannend, weil es bringt die Menschen von stupiden Arbeiten, auch ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber es sind ja teilweise wiederkehrende Prozesse, wo du sagst so, boah, ich muss wieder auf Arbeit gehen.
Darf ich das kurz sagen?
Ja, gerne.
Ich sehe, dass wenn ich beim Friseur bin, die müssen immer ans Telefon gehen.
Genau.
Und dann lassen die erstmal alles liegen. Und das ist ja genauso der Punkt. Es soll die Arbeit erleichtern, effektiver, du kannst mehr Geld verdienen. Zeitersparnis, weil du bezahlst ja nicht deine Angestellte beim Friseur oder deinen Angestellten dafür, dass er ans Telefon geht. Du bezahlst ihn dafür, dass er Haare schneidet.
Genau. Und aus Kundensicht dann noch ein Vorteil, es geht immer einer ans Telefon.
Genau so ist es.
Du musst nicht warten, bis dann doch mal einer rangeht und mit dir das ausmachen kann, sondern du kannst direkt loslegen. Also ich finde das schon sehr, sehr spannend.
Das ist, also ich habe auch aus meiner Branche eine Erfahrung. Ich arbeite ja in der Dentalbranche. Es gibt jetzt schon, das wird für Zahnarztpraxen angeboten, da kommst du auch bei einem Callcenter irgendwo raus. Die machen für dich die Termine und all solche Sachen. Da hast du gar nichts mehr. Also du hast gar keinen direkten Kontakt mehr mit der Zahnarztpraxis. Ist auch ziemlich interessant. Jetzt habe ich noch für dich ein Quiz. Welchen Trend habe ich hier noch mit dabei? Erstens, in den letzten 70 Jahren hat sich der Bedarf versechsfacht. Von dem Rohstoff oder Material, um das es jetzt geht, sind nur 2,5% für den Menschen brauchbar. Von diesen 2,5% sind 2/3 gebunden und weitere 30% nicht frei zugänglich. Nur 0,008% dieses Rohstoffs oder Material sind leicht zugänglich und eigentlich braucht sie jeder Mensch. Also nicht nur eigentlich, es braucht jeder Mensch. Ich rede von Wasser. Aber ich rede nicht nur von Wasser allgemein, sondern von Wasseraufbereitung. Und das ist für mich das Thema der kommenden Zeit. Also das Recycling von Wasser, das Wiederaufbereiten von Wasser ist für mich eines der meist unterschätzten Themen der Zukunft und auch unserer Zeit, weil wir haben ja jetzt schon in einigen Ländern Wasserknappheit. Das heißt, auch hier brauchen wir effektives Wassermanagement, wenn man das machen kann oder möchte, kann man das zum Beispiel mit Xylem spielen. Die machen ja Produkte und Dienstleistungen für Wasseraufbereitungsanlagen und effektives Management. Wer Filtertechnik im Depot haben möchte, eine Danner hier, Veolia Environment, die machen ja Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Umwelt, Trinkwasser und Energie. oder ganz einfach natürlich als ETF gibt es einen großen von iShares oder auch von Luxor. Aber ich glaube, ein bisschen Wasser im Depot schadet eigentlich nie. Persönlich würde ich es spielen mit einer Danner hier oder einer Xylem. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich spiele es tatsächlich über einen ETF.
Ah.
Ja, ganz indirekt. Aber Danner hier würde ich auch bevorzugen.
Ja, das ist, muss man wirklich sagen. Also für mich ist das nochmal so ein Trend. Das wird auch wichtig. Energiewende, aber ich glaube, es wird irgendwann Energiewende und Wasserwende. Auf jeden Fall. Da muss man sehr, sehr viel noch, da müssen viele Potenziale noch gehoben werden.
Da gibt es ja auch viele Unternehmen, die sich wirklich auf diese Filterung, allein schon für einen privaten Haushalt schon, also es geht ja nicht nur darum, das einfach in so einen Kanister zu stellen, wo es dann rausfiltert, sondern vielleicht auch direkt aus der Leitung nochmal gefiltert wird, wo man Trinkwasser filtern kann und richtig, ne, das sind ja alles so Sachen.
Also es wird spannend.
Regenwasser ist ja auch Punkt. Ne? Also das ist schon sehr spannend. Ich glaube, hier gibt es auch recht viel noch zu gewinnen und hoffentlich auch, ist ja auch lebensrelevant. Ne? Apropos lebensrelevant, elektronische Gesundheit, Philipp, schon mal was davon gehört?
Ja.
Sehr schön, das ist der Sammelbegriff für digitale Technologien, also Informations- und Kommunikationstechnologien für den Gesundheitssektor zur Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Überwachung und natürlich auch Verwaltung. Wo ist das relevant? In Arztpraxen oder dann eben nicht mehr in Arztpraxen, sondern eben mit dem Doktor, also mit den Ärzten, bei Krankenversicherern und natürlich auch bei Apotheken, ob online oder auch stationär. Und ja, was sind so Punkte? Klar, die elektronische Gesundheitsakte ist ja in Deutschland immer noch nicht wirklich durch. Ne? Also, soweit ich weiß, Finnland seit 2011 schon. Also das ist ja ein Riesenfortschritt offensichtlich. Da sind wir wieder schön weit hinterher. Dann natürlich auch das Daten- und Wissensmanagement, Big Data Diagnostik, also auch vielleicht ganz beispielhaft Diabetespatienten, die dann einfach immer wieder eine Überprüfung schicken können, das Ganze digital abgewertet, ausgewertet wird. Ist es bedenklich, ist es nicht? Ne? Wie sind da gerade die Punkte? Die ganze Sache mit der Telemedizin gerade ist ja jetzt gerade extremer Hype aufgrund Corona. Ne? Man möchte nicht direkt zum Arzt gehen, könnte ja schon wieder ansteckend sein. Und deswegen die Telemedizin, die jetzt extrem dazu gewinnt, die Fürsorge, die Patienten selbst betreiben können. Also zum Beispiel die Wearable, dass die dann gerade auch die Apple Watch hat ja schon eine EKG-Funktion und kann natürlich auch schon gleich mit den Krankenversicherern kommunizieren. Das ist natürlich auch für den Kunden gut, wenn er Geld zurückbekommt, weil er einfach sich gesund betätigt.
Vorsorge ist besser als Nachsorge.
Genau, wird ja auch jeder Krankenversicherer sagen. Ja. Und natürlich auch die Diagnose, die Beratung, die Terminvergabe, also ähnlich wie bei einem Friseur, was du schon schön gerade gesagt hattest, ist es auch hier. Und natürlich auch verschreibungspflichtige Medikamente, die man einfach online schon direkt ausgestellt bekommt und dann auch gleich wieder bei der nächsten Apotheke, egal ob stationär oder online, natürlich gleich wieder umsetzen kann. Schön natürlich auch für die Online-Apotheken, also wir kennen das ja in Deutschland, Shop-Apotheke, aber auch Zur Rose.
Hast du es schon mal gemacht?
Nein. Also doch, ich habe schon mal was bestellt. Ich weiß auch nicht mehr was. Das ging einfach. Aber es war halt kein verschreibungspflichtiges Medikament, sondern wirklich was ja mal handelsüblich. Ne?
Kondome.
Nee, das war es tatsächlich nicht. Oh. Ja. Beispiele dafür, wie man das spielen kann, ist eHealth. Also wirklich ein Dienstleister in Amerika, der Versicherung, Krankenversicherer vergleicht. Teladoc Health, gerade durch die Decke ging von der ganzen Aktie, die ist ja von, seit wann hast du die beobachtet? Vor 2 Jahren hast du gesagt?
Ja, genau.
Und die sind jetzt durch die Decke gegangen, fast bei $200.
Ciao mit V.
Ja, leider zu spät. Und natürlich auch CompuGroup. Wenn man was Deutsches haben möchte, dann ist das auch sicherlich ein Player, der da hier richtig gut gewinnt.
Aber was man auch sagen muss, du kannst sowas Digitalisierung auch voll gut mit SAP spielen. Fast jedes Krankenhaus hat SAP als System.
Ja, also das sprich, dass die Ärzte dann dort erreicht werden.
Eintragen, Patienten und all solche Sachen. Also da ist SAP auch ein großer Player.
Ja, aber die Struktur von Teladoc zum Beispiel geht ja völlig vorbei an SAP.
Das auf jeden Fall.
Das ist ja im Prinzip wie Zoom bloß für Ärzte und das ist halt sicherer wahrscheinlich. Ne? Man kann es natürlich auch über einen ETF ersparen mit dem iShares Healthcare als Beispiel. Gibt natürlich noch weitere.
Ne? Genau.
Und wie gesagt, wir hatten ja schon einige Themen, Trends, wie zum Beispiel 5G haben wir schon besprochen. Ne? Und wir werden natürlich auch nochmal die einzelnen Trends nochmal tiefer durchgehen in den eigenen Podcast. Aber das sind so die wir mitgebracht haben. Und ich glaube, ihr habt auch noch sehr starke Trends.
Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Nennt uns auch gerne mal einen Trend, den ihr gerne besprochen hättet. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Und wir sagen danke und denkt bitte immer daran. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.